Ich bin Rubina Möhring, die Vorsitzende von Reporter ohne Grenzen hier in Österreich und von Beruf als Journalistin. Und Hannes Tretter ist Universitätsprofessor, Jurist, ist Vorstandsmitglied bei Reporter ohne Grenzen, ist Vorstandsmitglied bei dem ebenfalls gemeinnützigen Verein Demokratie und Menschenrechte und war langjähriger Leiter des Boltzmann-Institutes und hat dieses eigentlich auch mit Manfred Novak aufgebaut und dem diese, ja, sagen wir mal, Wichtigkeit gegeben, die es nun hat. Hannes kennt sich aus als Jurist und ich kenne mich aus im Schwadronieren und ich glaube, da sind wir ein ganz gutes Paar, um durch diese Thematik zu kommen. Was wir auch besprechen sollten, wären die Fragen, sind die Fragen der nationalen Sicherheit inkludiert oder nicht? Gibt es da Auswege, um eben diese Transparenz, dieses Transparenzgesetz, so kann man es ja auch nennen, zu umgehen? All das werden wir heute bereden. Und jetzt gebe ich einfach weiter an Hannes Tretter. Guten Abend, Hannes, und danke, dass du dabei bist und mir zur Seite stehst.
Vielen Dank, liebe Rubina, für die netten einleitenden Worte. Du schwadronierst nicht nur, ja, manchmal tue ich es auch. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein und Sie alle auch begrüßen zu können. Ja, das Informationsfreiheitsgesetz, das Thema dieses Gesetzes hat mich bereits 2013 beschäftigt, als es den ersten Versuch gegeben hat unter dem damaligen Minister Ostermeier. Wurde ein erster Entwurf diskutiert, der damals aber gezeigt hat, dass das Amtsgeheimnis noch im Vordergrund gestanden ist und die Informationszugangsmöglichkeiten sehr beschränkt ausformuliert gewesen sind. Und seitdem hat sich nicht sehr viel getan. Es ist erfreulich, dass es jetzt einen ersten weiteren Vorschlag gibt, der deutlich besser ist, wenn er mal vom Grundsätzlichen her die Sache umdreht und das Recht auf Informationsfreiheit, auf Informationszugang in den Vordergrund stellt. Allerdings natürlich ja auch unter Beschränkung durch ein Amtsgeheimnis oder jetzt genannt Geheimhaltungsinteressen, über die wir sprechen werden. Die Debatte ist von enormer Wichtigkeit und Aktualität. Österreich liegt es im internationalen Ranking im Vergleich vor allem der europäischen Staaten ziemlich gegen Ende, ja, der Skala, was den Zugang zu Informationen anbelangt. Und ich möchte jetzt eingangs Herrn Hamitner fragen, wie er die Sache einschätzt, wie er diesen Entwurf der Regierung einschätzt, das Verhältnis zwischen Geheimhaltungsinteressen und den öffentlichen, aber auch privaten Interessen an Informationen, die durch Amtsträger zur Verfügung gestellt werden können, aber auch durch Institutionen, die unter dem Einfluss des Staates stehen, beziehungsweise unter der Kontrolle des Rechnungshofes. Herr Hamitner, bitte um eine erste Einschätzung.
Dankeschön. Die Frau Möhring hat das jetzt aufgelegt mit der Bezeichnung Transparenzgesetz, weil wir fordern, ja, wir das Forum Informationsfreiheit fordern seit 2013 die Einführung eines Transparenzgesetzes und haben auch eine Kampagne Transparenzgesetz.at gemacht. Und wir würden widersprechen, dass man das Gesetz ein Transparenzgesetz nennen kann. Die Regierung sie nennt es nicht so. Wir nennen es nicht so und es entspricht auch nicht unseren Erwartungen oder unserer Definition eines Transparenzgesetzes, weil, und da kann ich gleich in die Details springen, ein großer Baustein, ein fundamentaler Baustein des Gesetzes, eines guten Transparenzgesetzes fehlt, nämlich ein Informationsfreiheitsbeauftragter. Was hat das Gesetz? Es hat, wie von uns gefordert, ein Recht auf Einsicht in Dokumente oder Dokumentenübermittlung. Es hat eine proaktive Veröffentlichungspflicht für Behörden. Es hat ein zentrales Informationsregister, wo diese proaktive Veröffentlichungspflicht auch eingetragen werden muss. Aber wer kontrolliert das und wer verhilft diesem Gesetz dazu, auch wirklich Wirkung zu tragen? und Werfer hilft Fragenstellern zu ihrem Recht. Das wäre unserer Ansicht nach ein Informationsfreiheitsbeauftragter nach internationalem Vorbild und der ist nicht vorgesehen. Und stattdessen bleibt der Rechtsweg, bei dem wir in den letzten 7 Jahren wahnsinnig viel Erfahrung gemacht haben. Der Schluss kann nur sein, dass der Rechtsweg für diese Fragen, für Angelegenheiten, die nicht wie andere Verwaltungsangelegenheiten alle in einen Akt zusammengefasst sind, alle in nur eine Person betreffen, völlig ungeeignet ist. Wenn mir wer vor 7 Jahren erzählt hätte, es gibt ein Gerichtsverfahren, wo ein Richter über eine Sache entscheidet, aber diese Sache nicht sehen darf, um darüber zu entscheiden, ob sie geheim zu halten ist oder nicht. Wenn der Richter eine Behörde fragt um diese Information, dass er das nicht bekommen muss und das auch nicht durchsetzen kann, sein eigenes Informationsinteresse. Und wenn ein Richter urteilt, dass Informationen zu veröffentlichen sind oder zur Verfügung zu stellen sind, dass das Behörden auch nicht machen müssen und dass es keine Handhabe gibt, außer ein ganz neues Verfahren, das durchzusetzen, dann hätte ich gelacht, aber in den letzten 2 Jahren ist mir genau das passiert. Die Rechtsdurchsetzung an den Verwaltungsgerichten ist äußerst unzureichend und es gibt niemanden in diesem Entwurf, der sich wirklich zuständig fühlen müsste für diesen Kulturwandel, von dem jeder politische Gesprächspartner davon spricht, dass er nötig ist. Aber scheinbar soll es niemand tun und niemand zuständig sein. Ich kann jetzt ein bisschen weiter ausholen, aber ich glaube, für eine erste Wortmeldung war das lang genug.
Ja. Ja, vielen Dank. Also die Frage der Kontrolle und vor allem der Abwägung zwischen dem Recht auf Informationszugang und der Amtsverschwiegenheit, die sicherlich auch in manchen Fällen gerechtfertigt sein kann, die wird, wenn wir uns den Entwurf ansehen, in unterschiedliche Hände gelegt, wie Sie es erwähnt haben. In einerseits die Gerichte, die über den Informationszugang entscheiden sollen, auf der anderen Seite aber die Datenschutzbehörde, die aber gleichzeitig auch die Regierung beraten soll, den Staat beraten soll. Also hier kann es zu divergierender Rechtsprechung kommen und vor allem besteht das Problem, das Sie angesprochen haben, dass in dem Verfahren vor den Gerichten ja, nicht wirklich offengelegt werden könnte oder die Gefahr besteht, dass nicht offen zutage tritt. Was sind denn die eigentlichen Geheimhaltungsinteressen und welche öffentlichen Interessen oder auch privaten Interessen stehen dem entgegen? Genauso dieser Abwägungsprozess, der, wie Sie vollkommen zu Recht sagen, meiner Meinung nach in die Hände einer unabhängigen Behörde gelegt werden soll. Ja. Ich würde sogar weitergehen und sagen, nicht nur Informationsbeauftragter, sondern etwas, worüber wir später noch sprechen werden, wie es sehr modellhaft ja, der slowenische Staat anbietet durch einen Information and Data Protection Officer. Also eine Behörde, die hier sogar investigativ tätig sein kann, überall hineingehen kann, vielleicht die besten Hacker der Welt hat, die nachschauen können, wo was versteckt ist, ja, um dann wirklich eine faire Entscheidung treffen zu können, sogar ein Mediationsverfahren anbietet.
Die, was ich ganz kurz noch einwerfen kann, auch die Datenschutzbehörde selbst hat ja auch eine Stellungnahme geschrieben, in der sie zu Recht kritisiert, wenn sie Beratung anbieten soll, dann müsste auch sie vollumfänglichen Einblick in alle Akten haben. Das ist auch nicht festgeschrieben. Das heißt, auch hier sind Fehleinschätzungen möglich, wenn die Behörde gegenüber der beratenden Behörde eine Information, ob aus Versehen oder absichtlich, unvollständig darstellt, dass auch da Abwägungen falsch gemacht werden können. Und das sollte halt von Gerichten effektiv kontrolliert werden können. Und ich habe nachgesehen, wie das in Deutschland funktioniert. Da gibt es ein Verfahren, in dem die Verwaltungsgerichte Informationen einsehen können. Und das wurde 2001 geschaffen, nach einem Verfassungsgerichtsurteil, dass der Rechtsweg ohne diesen Aspekt nicht dem Grundrecht auf effiziente Rechtsdurchsetzung und einem Rechtsweg entspricht und dass wir in einer Verwaltungsgerichtsbarkeit, die 2015 geschaffen wurde, so ein Verfahren nicht vorgesehen haben. Das ist ein wahnsinniger Fehler, den man eigentlich unabhängig von dem Ganzen reformieren sollte.
Hier könnte man auch noch hinweisen, dass die Deutschen eine sehr föderale Zugangsweise gewählt haben, aber mit dem Ergebnis, dass es ein Modell auch gibt, das Hamburger Transparenzgesetz, das eigentlich einen sehr weiten Zugang zur Information anbietet, mit Abwägungen, den nötigen unter Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit und. Also durchaus auch ein europäisches Vorzeigemodell, genauso wie sich das slowenische Modell auch an früheren Modellen oder einem früheren Modell Frankreichs orientiert.
Ja, kommen wir nochmal zu unserem Zug. Ich möchte gerne vorstellen unseren zweiten Gesprächspartner. Das ist Herr Hans Zeger, der Obmann der ARGE Daten, und er ist Autor mehrerer wissenschaftlicher Arbeiten zum Thema Informationsgesellschaft. Herr Zeger, nun ist also dieses Informationsfreiheitsgesetz geplant und war auch ein Teil des Koalitionspaktes von ÖVP und Grünen, und damit kam es aber auch schon wieder ins Stocken. Im ersten Jahr war keine Zeit dafür offenbar, und jetzt ist es überraschend schnell gegangen, vielleicht auch im Zusammenhang wegen des politischen Aufregers um Finanzminister Blümel und andere. Bestätigt die Gefahr, und das ist meine Frage, dass dieses geplante Paket eher Anlassgesetzgebung darstellt und letztlich doch eher zahnlos umgesetzt wird? Allein wenn man jetzt die Reaktionen der Bundesländer in Betracht zieht, die sagen, also das ist in so kurzer Zeit ist es gar nicht zu schaffen. Auch unser Wirtschaftsminister hat gesagt, das geht nicht, es fehlen die Ressourcen, es fehlt das Personal, um in wenigen Wochen Auskunft zu geben. Also sind das nicht so Versuche, das Amtsgeheimnis sozusagen durch die Hintertür immer noch lebendig zu halten?
Ja, zuerst einmal danke für die Einladung, und ich möchte auch alle, die hier anwesend sind, ganz herzlich begrüßen. Vielleicht ganz kurz noch, womit wir uns eigentlich beschäftigen. Ich sehe mich hier, unser Hauptarbeitspunkt oder mein Hauptarbeitspunkt ist, einfach den Fragen nachzugehen, wie können wir Grundrechte, wie können wir Freiheitsrechte, wie zum Beispiel auch das Recht auf Meinungsäußerung in der Informationsgesellschaft sicherstellen. Ja, und unter diesem Gesichtspunkt habe ich mir auch dieses Gesetz angeschaut. Die Frage ist ja immer, wenn man Gesetze erlässt, welche Probleme sollen eigentlich damit gelöst werden? Und das Gesetz, ich sage es ganz offen, das ist schlicht und einfach ein Witz. Ja, also ich wüsste jetzt gar nicht, wo überall ich anfangen soll. Ich werde ein paar Punkte herausgreifen. Aber hier von einem Informationsfreiheitsgesetz zu sprechen, das ist also schon fast eine Orwellsche Sprachschöpfung. Das Ganze ist ein Informationsverweigerungsgesetz. Das muss man ganz klar sagen. Es strotzt voll mit von allgemeinen Begriffen, undefinierten Begriffen. Das größte Problem, das ich sehe, ist hier diese Formulierung, die ständig wiederkommt. Informationen vom allgemeinen Interesse. Also das ist schon ein Scheunentor oder Hintertürl, womit man einfach definieren kann, was man will, was halt von allgemein und nicht vom allgemeinen Interesse ist. Ich würde mal sagen, als Bürger habe ich Anspruch auf alle Tätigkeiten, die Körperschaften, die die Behörden machen und die ihnen angeschlossenen Unternehmen. Das heißt, diese Unterscheidung von Informationen, die nicht vom allgemeinen Interesse ist, sind und von denen, die von allgemeinem Interesse sind, ist im öffentlichen Bereich völlig unangebracht. Und ist für mich eigentlich nur noch ein Hinweis, dass man mit diesem Gesetz nichts anderes machen möchte, als den Status quo neu auszufärben. Die Was mir als Allerwichtigstes fehlt, und das, ich möchte den Herrn Hamentner in allem zustimmen, was er gesagt hat, bis auf die Frage sozusagen mit dem Informationsfreiheitsbeauftragten, das sehe ich ein bisschen kritischer. Was mir fehlt in erster Linie, ist ein Katalog von jenen Nachrichten oder Informationen, die von vornherein auf jeden Fall veröffentlicht werden. Ja, nur dann, wenn wir hier einen wirklich umfangreichen Katalog haben an Daten, von denen wir wissen, auf die kann man zugreifen, ohne dass man erst extra komplizierte Anfragen machen möchte, dann kann man von einem Informationsfreiheitsgesetz sprechen. Bis dorthin ist alles andere eigentlich nur ein Neuanfärben von dem alten Metternich'schen Versuchen, hier dem Bürger das Staatsgeschehen vorzuenthalten. Und dieser Katalog, was mich gewundert hat in der Diskussion bisher, ist nicht einmal von den kritischen Stellen eingefordert worden. Ja. Ich möchte vielleicht zwei Beispiele bringen, wo in der Vergangenheit schon etwas gut oder nicht so gut gelaufen ist. Das eine ist das RIS, also das Rechtsinformationssystem, bei dem es eigentlich schon seit mehr als 20 Jahren eigentlich sehr gut funktioniert, dass hier Entscheidungen der Gerichte in einer guten Form, also in anonymisierter Form veröffentlicht werden. Und ich denke mal, was die Gerichte schaffen, können auch alle anderen Behörden schaffen. Und ein typisches Beispiel, wie man es überhaupt nicht machen kann und wie es ganz schlecht gegangen ist, war vor einigen Jahren gab es diese Medientransparenzoffensive, bei der also die Behörden offenlegen mussten, in welchen Medien sie inseriert haben und in welchem Umfang und soweit ich weiß auch, welche Beträge hier geflossen sind. Es wurde dann sogar entschieden, dass diese Daten veröffentlicht werden. Und ich habe mir damals, wie das gekommen ist, den Spaß unter Anführungszeichen gemacht und habe mir diese Daten angeschaut und habe sie versucht zu analysieren, um ein bisschen mehr zu wissen über die Tätigkeit der Behörden als deren offiziellen Presseaussendungen sind. Und ich habe es dann nach relativ kurzer Zeit aufgegeben. Ja, der Hauptgrund war der, die Daten waren dort überhaupt Kraut und Rüben, also nicht konsolidiert. Und da wurden Medien wie zum Beispiel der ORF, in dem natürlich viele Körperschaften engagiert waren, unter Dutzenden verschiedenen Namen dort hineingemeldet, sodass sie eigentlich dann wieder nicht vergleichbar waren. Also das für mich war das ein klassisches Beispiel, wie man hier Transparenz konterkarieren kann. Und aus meiner Sicht sind also Ideen, dass man in 2 Wochen, in 4 Wochen, in 8 Wochen auf Anfrage eine Auskunft begibt, völlig praxisfern. Ja. Damit ich überhaupt eine Information anfragen kann, damit ich also für eine Auskunft anfragen kann, müsste ich überhaupt einmal wissen, was es alles gibt und was überhaupt interessant sein könnte. Und das kann ich aber nicht, wenn nicht eine sehr große Menge an Informationen schon von vornherein, vom ersten, grundsätzlich einmal öffentlich zugänglich ist. Und für Journalisten oder für, ich kann mir auch Unternehmen vorstellen, die neue Geschäftsideen haben oder neue Projekte haben oder auch NGOs, die einfach ihre Argumentationen oder ihre Arbeit versachlichen wollen, für die ist eine Information, die ich vielleicht in 2, 3 Wochen bekomme, in 4 Wochen bekomme, in 8 Wochen und vielleicht noch ein Gerichtsverfahren, das 2 Jahre dauert, völlig wertlos. Ja. Und deswegen muss ich sagen, das, was hier geliefert wird, ist eine Katastrophe. Also eine wirklich unglaubliche Frechheit eigentlich auch gegenüber den Bürgern. Wir haben in Österreich so eine völlige Umkehrung. Ja, bei uns soll der Bürger immer gläserner werden und der Staat wird immer intransparenter. Hier müsste eigentlich ein großer Aufschrei kommen von allen, die journalistisch im weitesten Sinn tätig sind. Ja, weil aus meiner Sicht ist der Datenjournalismus, also die Analyse von Rohinformationen, von nicht gefilterten Informationen, vermutlich die letzte Chance, dass wir einen Journalismus, wie wir ihn im europäischen Sinn haben, noch in die Informationsgesellschaft retten können. Und damit möchte ich jetzt einmal aufhören.
Es haben ja sehr viele protestiert, auch übrigens Reporter ohne Grenzen. Hannes Tretter und ich, wir haben ein Gutachten eingereicht im Namen von Reporter ohne Grenzen, wo wir auch kritisieren. Ich möchte jetzt noch mal ein wenig auf Slowenien eingehen. Und offenbar ist hier in Österreich die Angst der Regierenden, vielleicht zu sehr Einblick zu gewähren, doch eine sehr große, weil auch ungewohnt. Amtsgeheimnis stammt noch aus der K&K-Zeit, war gut eingeführt und eine vertraute Angelegenheit. Transparenz oder Information, klare Information, ist nicht so vertraut. Da muss man sich erst mal gewöhnen. Und wahrscheinlich müssen sich auch die Fragesteller gewöhnen, wie man Fragen stellt. Das gehört ja auch dazu. Aber gehen wir noch mal zu Slowenien. Es ist ja ganz erstaunlich, dass dieser Staat wirklich das Paradebeispiel eines modernen Informationsgesetzes oder Transparenzgesetzes hat. Auf der anderen Seite hat es jetzt einen Premierminister, Janis Janša, der ja doch sehr autoritär ist. Wie ist das und sicherlich auch gerne ein Amtsgeheimnis hätte, so wie wir es noch haben. Trotzdem funktioniert das, oder? Besteht die Gefahr, dass das möglicherweise wieder eingeschränkt wird? Das ist ja eigentlich ein sehr schöner Gegenpol. Einerseits diese Transparenz, die eingeführt wurde, oder Informationsgesetz, Informationsgepflogenheit, sagen wir mal. Und auf der anderen Seite nun ein Premier, der doch sehr radikal und demokratiepolitisch nicht immer einwandfrei agiert.
Wenn ich was sagen dazu darf, also aus meiner Sicht ist es eben genau, weil wir ja nicht wissen, wer in Zukunft in einem Land also regieren wird und wer hier Entscheidungen treffen wird, können wir nicht darauf hoffen, dass es wohlmeinende Parteien gibt oder wohlmeinende Regierungsverantwortliche gibt oder wohlmeinende Behörden gibt, die halt ein Informationsgesetz großzügig auslegen, sondern wir müssen jetzt Maßnahmen setzen, damit es eben nicht wesentlich ist, welche Art von Regierung in dem Land da ist. Ob das jetzt eine rechte Regierung, eine linke Regierung, eine konservative oder ähnliches ist. Und das können wir eigentlich nur, indem wir jetzt einen Katalog von Informationen einfordern, der eben wirklich veröffentlicht ist und der eben dann regelmäßig aktualisiert wird. Ich möchte ein Beispiel bringen, wie katastrophal die Situation in Österreich ist. Wir sitzen ja jetzt im 15. Monat, ja, 12., 14. Monat dieser Pandemie und haben noch immer keine vernünftigen Daten, Planung zu machen. Ja. Wobei das Interessante ist, die Daten sind da grundsätzlich, aber sie sind nicht zugänglich. Ja, und wir haben die Krankenhausbetreiber, also das sind im Wesentlichen die Länder und ein paar private Einrichtungen, haben genaue Daten über die Erkrankungen. In Elgar finden sich Daten über die geimpften Personen. Bei der AGIS gibt es jede Menge Testdaten und so weiter. Und es ist ein wirklich Treppenwitz in Österreich, dass derzeit derjenige, der den besten Überblick noch hat über diese Pandemiedaten, ein pensionierter Statistiker ist, der das in seiner Freizeit als Hobby macht. Ja. Und es wäre absolut wichtig und notwendig, derartige essentielle Daten öffentlich zugänglich zu machen, um dann eben alle, die das können und das wollen, seien das Journalisten für ihre Arbeit, seien das aber auch NGOs, die damit Schlüsse ziehen können. Wir würden, oder eben auch Firmen, die daraus eben auch Geschäftsmodelle entwickeln können, wir würden dann einfach eine bessere und eine höhere Qualität in diesen Staat erreichen. Ja, und zwar völlig unabhängig davon, wer jetzt, ob das jetzt eine linke, rechte, grüne oder schwarze Regierung ist.
Es ist ja so, wir haben ja jetzt auch diese unklare Informationspolitik, sagen wir mal, in den Untersuchungsausschüssen, sowohl was den Herrn Doskozil betrifft, als auch was den Herrn Kurz betrifft. Ein Informationsfreiheitsgesetz könnte das ein solches nicht, auch wenn man will, da sehr viel mehr Klarheit schaffen und Einfachheit schaffen, auch zu fragen und auch um Antworten zu kriegen. Und könnte das wiederum nicht auch hilfreich sein, das Ansehen von Politikern wieder zu heben, das ja im Zuge dieser Chat-Geschichten im Untersuchungsausschuss beginnt sehr zu leiden. Und nichts ist schlimmer, als wenn wir Politiker haben, die deren Image angekratzt ist oder dass der Politikerberuf, das Image des Politikerberufes angekratzt ist, weil das führt dann irgendwann einmal zu einem allgemeinen Misstrauen gegenüber dieser Kaste.
Also aus meiner Sicht würde mehr Transparenz den gesamten Bereich der politischen Verantwortlichen oder auch der Politiker insgesamt sicher erhöhen, weil es eben ja auch die Diskussionen, die versachlichen würden, weil es könnten alle auf vergleichbare oder ähnliche oder die gleichen Daten zugreifen und könnten daraus auch besser argumentieren. Aber das muss man schon klar sagen, und das dürfte auch einer der Gründe sein, warum sich da in Österreich sicher oder derzeit wirklich nichts bewegt, ist, für einzelne Politiker würde sich dann das Ansehen drastisch reduzieren, weil sie würden gehen müssen. Ja, also viele von, wir müssen uns im Klaren sein, viele Korruptionsfälle der letzten 20 Jahre, die uns sehr beschäftigen, die ja zum Teil noch jetzt Prozesse sind oder in nächster Instanz Prozesse sind, wären durch eine vorbeugende Transparenz gar nicht möglich gewesen. Ja, wenn ich zum Beispiel weiß, dass eben dass Verträge, die ich mit Unternehmen abschließe, öffentlich gemacht werden, dann kann ich bestimmte Tricks nicht mehr machen. Und hier zu sagen, das würde den Wettbewerb oder den Datenschutz oder sonst irgendwas betreffen, ist einfach völlig grotesk und absurd. Ich kann von Anfang an sagen, liebes Unternehmen, wenn du mit einer Körperschaft Geschäfte machen willst, musst du einfach wissen, der Vertrag wird öffentlich gemacht. Und zwar wird öffentlich gemacht, nicht erst bei Grenzen von 100.000 Euro, sondern eben bei, ja, entweder ohne Grenze oder vielleicht bei ein paar hundert Euro. Ja, es gibt auch Länder, die das machen. Also, soweit ich weiß, ist in Brasilien werden diese Verträge öffentlich gemacht, auch in der Slowakei, soweit ich weiß. Also, gehen tut das, wenn man von Anfang an das einfach klar macht. Das Gleiche gilt eben auch für das gesamte Budget des Bundes. Wir bekommen zwar Budgetvoranschläge, in denen alles Mögliche drinnen steht und die kann man auch nachlesen, aber wir wissen eigentlich nicht, was dann damit gemacht wurde. Ja, also wir bekommen die Budgetdaten, aber nicht die tatsächlichen Ausgabedaten. Die gesamte Buchhaltung des Bundes oder auch der anderen Körperschaften hat öffentlich zu sein. Und das einzige Grenze, die ich hier sehe, sind Fragen gegenüber Privatpersonen, also, wo ich sagen kann, ich habe als Privatperson einen Anspruch auf eben eine gewisse Geheimhaltung. Das kann man lösen. Man sieht das. Das hat ja auch funktioniert bei den Strafprozessurteilen. Die sind auch anonymisiert und haben eigentlich bisher keine großen Probleme gemacht. Und hier Systeme, die es heute gibt, also die gesamte öffentliche Verwaltung läuft ja heute mit Computer über Informationstechniksysteme. kann ich so organisieren, dass ich von Anfang an auf Knopfdruck, ja, bei jeder Entscheidung, bei jedem Datensatz eine Vollversion habe, die ich für den internen Betrieb brauche, und eine soweit anonymisierte Version, dass Privatpersonen nicht davon tangiert sind. Das geht. Also, ich muss es nur wollen, ich muss es nur jetzt organisieren. Ich kann nie, wenn ich natürlich sage, na hoffentlich fragt bei mir keiner an, ja, bei vielen Gemeinden, und sage, na, ich werde jetzt gar nichts machen, es wird eh keiner anfragen. Und dann fragt einer an und dann muss ich anfangen zu untersuchen und analysieren, welche Daten sind jetzt da, in welcher Geheimhaltung und wie wichtig sind sie und bedrohen sie die Sicherheit des Landes, bla bla bla. Dann ist der Aufwand natürlich so gigantisch, dann komme ich mit 8 Wochen nicht durch.
Es ist ja nun so, dass der EU-Rat jetzt festgestellt hat, dass Österreich in Sachen Korruptionsbereitschaft hinter der Türkei rangiert. Ich glaube, auf Platz 45 oder wie auch immer. Hannes, ist das so eine liebgewordene Tradition hier in diesem Land oder ist das etwas ganz Erstaunliches?
Das kann ich nicht beantworten, muss ich ganz offen sagen. Hängt sicherlich mit, wie soll man sagen, der Tradition des Nachtwächterstaates, des Metternichschen zusammen, den Herr Zeger schon angesprochen hat. Ich würde, Herr Zeger, noch einmal sagen, Ihr Vorschlag und Ihr Plädoyer, ja, von Veröffentlichungspflichten und einem Register, was zu veröffentlichen ist, ist von enormer Wichtigkeit. Hier könnte man ein wenig Anleihe nehmen beim Hamburger Modell, das auch noch nicht voll, müssen wir sagen, jetzt in dem Sinne ist, wie Sie es sagen. Ich halte das für eine enorm wichtige Sache, wenn ja so etwas käme. Auf der anderen Seite, und jetzt würde ich gerne an Hamidna eine weitere Frage an Sie richten, wenn wir von Listen sprechen, von einer Aufzählung sprechen, Kriterien sprechen, dann sehen wir in dem Entwurf des Informationsfreiheitsgesetzes, dass die Geheimhaltungsinteressen aufgelistet sind. Aber es fehlt eine Liste der öffentlichen Interessen und letztendlich auch der privaten Interessen, die ja hier entgegenstehen können. Wie sehen Sie das und wie würden Sie jetzt als Gesetzgeber vorgehen und welche öffentlichen Interessen würden Sie als sehr vorrangig sehen, sodass sie jedenfalls ja in einem Gesetz aufgelistet werden sollten, damit die danach prüfende Kontrolle abwägen kann, ja, sind hier die entsprechenden öffentlichen und privaten Interessen ausreichend und verhältnismäßig berücksichtigt worden?
Gute Frage. Einige dieser Interessen haben wir ja in Wahrheit schon. Wir haben ja jetzt schon aufgrund von Entscheidungen des Gerichtshofs für Menschenrechte viel weitergehende Informationsrechte für Public Watchdogs, als bei uns überhaupt gelebt wird. Deswegen gewinne ich ja auch vor Gerichten und verliere nicht ständig. Und da gibt es Kategorien wie alle Informationen, die geeignet sind, die Öffentlichkeit über die Art und Weise der Führung von Amtsgeschäften zu unterrichten, sind in Wahrheit öffentlich zu machen, außer es gibt wirklich überwiegende Geheimhaltungsinteressen. In der Stellungnahme von Amnesty sind auch einige Kriterien aufgelistet, wie eben nicht nur Korruptionsfälle und Menschenrechtsverletzungen, sondern auch der Ressourceneinsatz von Behörden. Wenn eine Behörde viel Geld in ein Projekt steckt oder viel Zeitaufwand auf Personalebene, dann ist das natürlich auch etwas, was Leute interessieren darf, zu interessieren hat. Und hier sehen wir auch die Problematik der Geheimhaltung zum Schutz der Vorbereitung einer Entscheidung, weil wir sind in einer Demokratie und viele Entscheidungen sollten eigentlich diskutiert werden und nicht vor der Öffentlichkeit geschützt werden, damit sie getroffen werden können. Gleichzeitig braucht es natürlich den Schutz der Vorbereitung einer Entscheidung, weil welche Behörde soll von vornherein wissen, heuer wird sie vom Rechnungshof geprüft, welches Unternehmen soll von vornherein wissen, wann kommt das Arbeitsinspektorat vorbei. Also es gibt ja auch, das haben wir auch immer gesagt, Geheimhaltungstatbestände, die sinnvoll sind in einer, wenn man sagt, wir wollen eine öffentliche Verwaltung, die müssen nur eng ausgelegt werden und mit öffentlichen Interessen, wie Ressourceneinsatz, wie Korruption, wie Verletzung der Menschenrechte, wie ich will wissen, was die Verwaltung tut, auch das ist ein Interesse der Öffentlichkeit, was macht die Verwaltung, die ja den Staat für uns verwaltet, und nicht deren Subjekt wir sind, eigentlich mit ihrer Zeit und mit ihren Ressourcen. Und es gibt auch recht ausführliche internationale Beispiele und Kataloge, wo das ein bisschen genauer aufgeschlüsselt ist, aber geht jetzt zu weit. Ich wollte vielleicht kurz zum Aufwandsargument vorher noch das Aufwandsargument aufgreifen. Wenn man sich die Behördenstellungnahmen jetzt ansieht, dann liest sich das so, als ob wir der erste Staat wären, der eine Informationsfreiheit einführt und ein Recht der Bürger auf Fragen zu stellen einführt. Es wird nichts Neues geschaffen. Wir haben jetzt schon die Auskunftspflicht. Wenn ich jetzt eine Anfrage an die Behörde stelle, muss die Behörde genauso interessensabwägen. Das Amtsgeheimnis ist ja komplett fehlinterpretiert. Und ich sage mal kontrovers, der Entwurf, wie er jetzt ist, wird teilweise sogar Verwaltungskosten und Aufwände sparen. Das Informationsregister, wenn eine Behörde das umsetzt, sorgt dafür, dass die Behörde kaum mehr Anfragen wirklich inhaltlich bearbeiten muss, sondern nur darauf verweisen muss. Ich als Journalist hatte ich ja die Erfahrung, dass Behörden Dokumente nicht herausgeben wollen und deswegen diese Dokumente nacherzählen. Das heißt, statt einem Dokument, das 4 Seiten lang ist, bekommt man eine 3,5 Seiten lange Nacherzählung, in dem die Wortlaute des Dokuments nicht vorkommen, aber in dem die Inhalte ungefähr dargestellt werden. Was teilweise so weit geht, dass man dann Akteneinsicht nimmt und dann da ist eine geschwärzte Version des Dokuments im Akt schon drinnen. Das, wo man da sieht, was da umgeschrieben wurde. Auch interessant, welche subjektiven Ansichten dann mitschwingen in der Nacherzählung. Das spart alles Zeit und Aufwand und mit Glück bringt es uns auch eine digitalisierte Verwaltung, weil viele Bereiche sind noch nicht digitalisiert. Die ganze Verwaltungsgerichtsbarkeit läuft mit Papierakten. Viele Gemeinden haben Papierakten oder zumindest keinen ELAC. Und wenn das im Jahr 2021 ist und die Behörde mit dem Aufwand argumentiert, sollte man sich irgendwann fragen, warum haben wir eine teure Verwaltung, die das dann nicht leisten kann?
Ja, man hat ja auch bei diesem Gesetzesentwurf den Eindruck, es gibt überhaupt keine Rechtsmittel, um mit diesen geplanten Gesetzen denen entgegenzutreten oder auch transparent zu verlangen. Was hat denn der Gesetzgeber eigentlich in einer doch lebendigen, liberalen Demokratie zu verstecken? Warum wird da so ein Geheimnis darum gemacht? Wer immer antworten will.
Vielleicht noch ein kurzer Hinweis dazu. Es ist ja höchst merkwürdig, dass in dem Entwurf der Rechtsschutz gegen eine Verweigerung der Auskunft durch die Gesetzgebung nicht geregelt ist. Ja, es wird kein Rechtsmittel, eine Verfassungsbestimmung im 11.2, glaube ich, wo es also heißt, dass gegen die Verweigerung einer Information durch die Gesetzgebung, dass man sagt, ja, der Gesetzgeber darf nicht der Jurisprudenz, nicht den Gerichten unterstellt werden. Ja. Aber so geht das ganz sicherlich nicht, meiner Meinung nach. Ihr braucht es einen Rechtsschutz. Da ist auch wiederum das Hamburger Transparenzgesetz maßgebend, das sehr wohl differenziert zwischen gesetzgeberischen Akten, auch bei den Gerichten, ja, und den Tätigkeiten, die als Verwaltung angesehen werden können. Also das ist schon sehr merkwürdig und wirft die Frage auf, was hat denn der Gesetzgeber bei uns zu verheimlichen? Noch ein kurzer Hinweis dazu, es gibt eine EG-EU-Verordnung aus dem Jahr 2001 bereits, die gebietet, dass das Europäische Parlament, der Europäische Rat und die Kommission Zugang zu wichtigen Informationen ihrer Tätigkeit preisgeben müssen, ja, zur Verfügung stellen müssen, dass es einen Rechtsanspruch auf Zugang zu diesen Informationen hat.
Ja, vielleicht, wenn ich auch ein bisschen was noch dazu sagen kann. Also ich muss eines sagen, der österreichische Nationalrat, das österreichische Parlament ist ja noch im Vergleich zu dem, was sich in der Exekutive abspielt, also in der Verwaltung, ja noch ein Vorzeigeprojekt, was den Zugang zu Informationen betrifft. Also man bekommt dort doch über die Informationsseiten des Parlaments relativ viele Punkte. Also da würde ich sagen, das ist eigentlich, ich wäre froh, wenn wir das überall sonst bei den Exekutivhandelnden haben. Die größte Schwäche, die wir haben, ist derzeit in der Exekutive. Wir haben in der Justiz relativ gute Veröffentlichungen, was Entscheidungen und so weiter betrifft. Es gibt natürlich immer noch Bereiche, die da nicht so weit sind. Wir haben es im Bereich der Legislative, aber in der Exekutive haben wir gar nichts. Das muss man einfach so deutlich sagen. Ich weiß nicht den allerletzten Stand, aber noch vor einigen Monaten oder Jahren konnte man ja nicht einmal die Tagesordnungen der Ministerrate bekommen. Hat sich hoffentlich jetzt mittlerweile geändert. In anderen Ländern ist es selbstverständlich Stand der Technik, dass zum Beispiel die Fahrtenbücher veröffentlicht werden von allen Amtsträgern, die eben hier unterwegs sind. Hat ja auch einer deutschen Ministerin den Job gekostet. Was ich für völlig richtig halte. Und es würde sich sehr viel ändern, wenn dieses Bewusstsein da ist, die Informationen, die ich produziere durch mein Handeln, sei das durch die Ausgaben, sei das durch meine Fahrten, sei das, indem ich verschiedenste Entscheidungen treffe, werden öffentlich sein, dann würden also die Handlungen eben wesentlich besser sein. Ich möchte aber auf eines vom Herrn Tretter noch zurückkommen und auf dieses Gesetz, das ja der ursprüngliche Anlass dieser Diskussionsrunde ist, hinweisen. Er hat es eh schon erwähnt. Wir haben in dem Gesetz wahnsinnig viele Details dazu, was alles geheim zu halten ist. Wenn man sich diesen Paragraph 6 zum Beispiel anschaut, der fast eine halbe Seite lang ist und minutiös aufzählt, was hier alles nicht zu beauskunften ist. Und auf der Gegenseite haben wir zum Beispiel zu dem Thema dieses Registers, das hier also für Veröffentlichung von Informationen dient, gar nichts. Keine einzige Zeile, wie das gestaltet sein sollte. Wir haben überhaupt keine, auch nur andeutungsweise Hinweise, in welcher Art die Informationen auch präsentiert werden. Es macht nämlich einen großen Unterschied, ob ich zum Beispiel für Analysezwecke irgendwo eingescanntes Papieren habe, die dann noch zur Hälfte geschwärzt sind und zur anderen Hälfte vielleicht eine Nacherzählung darstellen, oder ich habe die Originaldatensätze, die ich dann auch auswerten und weiterverarbeiten kann. Also ich hätte mir vorgestellt, wenn ich so ein Informationsfreiheitsgesetz ernst nehme, dass ich bestimmte Einrichtungen, die über ganz große Datenmengen verfügen, wie die Statistik Austria oder auch das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen, die meteorologischen Stellen, aber auch die verschiedenen Verkehrseinrichtungen, dass die von vornherein einmal hier erwähnt werden, genannt werden, dass die ihre Daten öffentlich zugänglich machen. Ja, in anderen Ländern, von den USA angefangen bis zu Brasilien oder Türkei, weiß ich jetzt nicht so genau, ist das Stand der Technik. Und hat uns ja auch, wenn wir uns zum Beispiel die USA anschauen, egal ob hier ein Obama, ob ein Trump oder ein Biden regiert, es ist ein Minimum an Transparenz oder ein Mindestmaß an Transparenz da und damit auch eine verbesserte Kontrolle, unabhängig wer reagiert.
Wobei in den USA ja ein Vorteil auch ist, dass der Rechtsschutz relativ rasch funktioniert bei Anfragen. Also wenn man sieht, was Journalisten in den USA an Informationen rund um die Pandemie einfach rausklagen konnten in den ersten 2-3 Monaten, während ich ein halbes Jahr warten muss auf eine Nichtbeantwortung meiner Anfrage, damit ich eine Säumnisbeschwerde zum Verwaltungsgericht geben kann. Ich bin ja auch ein Datenjournalist und kenne mich auch ein bisschen mit den Pandemiedaten aus und bin, glaube ich, der einzige Datenjournalist, der gerade Rechtsstreite mit dem Gesundheitsministerium führt, damit wir auch bessere Informationen haben. Ich glaube, ein großes Problem des Entwurfs ist, dass die proaktive Veröffentlichungspflicht einfach nicht durchsetzbar ist und nicht kontrolliert wird. Und was bringt es, wenn Behörden vage zu etwas verpflichtet werden, wenn man nicht sagen kann, und wenn es nicht passiert, dann passiert das und das. Und genauso, wenn man jetzt an Umgehungshandlungen denkt, beispielsweise Informationslöschungen nach Anfragen, könnte man sich, es ist ja heutzutage nicht mehr ganz undenkbar, dass so etwas vorkommt, nachdem Kanzlersekretäre doch auch Handynachrichten löschen und so weiter, sollte man auch da Sanktionen vorsehen und über weitere gesetzliche Regelungen von Dokumentationspflichten auch für Behörden nachdenken.
Kann ich kurz was vorschlagen, dass wir vielleicht versuchen, so etwas wie einen Katalog und einfach ein paar Bedingungen oder Paragraphen zusammenzuschreiben, wo wir sagen, wir wollen das unbedingt haben. Ja? Mein Name ist Michael Lohmeier, ich bin Journalist bei der Presse und in der Journalistengewerkschaft. Aber ich glaube, wir sollten uns da einfach zusammentun und da wirklich was Konstruktives vorlegen und auch versuchen, das in den nächsten Tagen und Wochen zu kampanisieren irgendwie. Damit wir da wirklich Nägel mit Köpfen machen.
Ich will kurz einwerfen, dass das hier ein Gesetz ist, das Verfassungsbestimmungen enthält, das in den Bereich der Länder eingreift und das sogar eine Passage enthält, dass jeder einzelne Landeshauptmann künftige Änderungen wehtun kann. Jetzt kann man sich überlegen, ob man eine abschließende Liste von Informationen, die zu veröffentlichen sind, in einem solchen Gesetz haben will oder eine Stelle haben will, ein System haben will, die auch in 20 Jahren, in 50 Jahren regelmäßig solche Listen adaptiert, weil die Informationen, die vorliegen, werden sich ändern. Ein solches Gesetz, Auskunftsrecht ist über 30 Jahre alt, die Amtsverschwiegenheit gilt seit 1929 mindestens. Also die Frage ist das eine konkrete Verbesserung in diesem Zustand oder sollte man sich eigentlich eine funktionierende Informationspolitik wünschen, die auch halbwegs zeitnah auf neue Entwicklungen in der Welt reagieren kann?
Na, da bin ich missverstanden worden. Abschließende Liste habe ich nie gemeint, weil so eine Liste kann nie abschließend sein. Ganz klar, ich meine, da gibt ja auch das Mediengesetz, Handlungsspielräume, die ja letztlich zu interpretieren sind und dann immer wieder auf den Einzelfall zurückgehen. Aber was ich gemeint habe und meine, ist, dass wir exemplarisch, es gibt ja jetzt in den Erläuterungen einige exemplarische Punkte, die angeführt werden, wo einem wirklich die Haare zu Berge stehen, wenn man sieht, dass irgendein normales Protokoll oder ein Amtsblatt unter sozusagen unter diese Information fallen, die sich da die Autoren dieses Gesetzes vorgestellt haben, dass die veröffentlichungswürdig sind. Das ist ja absoluter Widersinn im 21. Jahrhundert. Aber ich meine schon, dass wir uns einfach Anleihen nehmen aus bestehenden Gesetzen und Regelungen, die es auf den unterschiedlichen Ebenen in den unterschiedlichen Ländern auch gibt, und das sozusagen als Grundstock nehmen, aber nicht behaupten und immer wieder darauf hinweisen, dass das eben nicht abschließend ist und niemals abschließend sein kann. Ja. Aber der zweite Teil, also das wäre der erste Teil, und der zweite Teil, dass wir wirklich versuchen, wo wir in den an den einzelnen Stellen, wo wir da sitzen, mit Einzelstellungnahmen, die wir abgegeben haben zu dem Gesetz, dass wir das irgendwie bündeln und einfach, wenn man so will, ein besseres Gesetz schreiben und aber dann wirklich ein komplett fertiges Gesetz machen und versuchen, damit in der Öffentlichkeit verstärkt aufzutreten. Ja, weil das,
also, ja, naja,
das ist ein heller Wahnsinn, was da passiert momentan.
Ich muss ganz ehrlich sagen, die Hoffnung auf eine gütige Entwicklung und auf einsichtsvolle Institutionen, die in Zukunft irgendwann einmal eine Verbesserung in der Informationstransparenz bringen, habe ich also schon vor Jahrzehnten aufgegeben. Also das sehe ich überhaupt nicht. Was wir wirklich brauchen, und da muss ich den Herrn Lohmeier wirklich unterstützen, wir brauchen Eckpfeiler, wo man sagen kann, das ist auf jeden Fall öffentlich zu machen. Ja. Und wenn hier angesprochen wurde, die verschiedenen Verfassungsbestimmungen in diesem Gesetz, dann muss ich schon auch sagen, das hat bei mir zusätzliches Kopfschütteln verursacht, denn Verfassungsbestimmungen machen Gesetze immer sehr mühsam, schwerfällig und letztlich nicht exekutierbar. Ja. Man sollte hier einfach auf das verzichten. Wenn der Bund nur die Informationsfreiheit des Bundes regeln kann, dann soll er halt das machen, soll halt die Länder links liegen lassen im ersten Schritt. Die Bevölkerung oder auch die Journalisten, die Medienöffentlichkeit wird dann sehr schnell erkennen, da habe ich eine transparente Verwaltung und dort habe ich eine intransparente, und der Druck wird relativ schnell hoch werden. Die Eckpfeiler, an die ich denke, sollten sich schlicht und einfach an jene Länder orientieren, die jetzt schon öffentlich zugängliche Informationen haben. Und das sind aus meiner Sicht eindeutig alles, was an Verträgen betrifft, alles, was das Thema Budget, also nicht Budget, sondern Buchhaltung betrifft, und alles, was operative Tätigkeiten der Organe betrifft, also wer war wann, wo, warum und wieso, welche, und dann eben auch noch die Datenbestände, die es jetzt schon gibt in den einzelnen Bundeseinrichtungen, dass die zugänglich sind, und eben das, der einzige Filter, den man hier akzeptieren kann, wäre das Anonymisieren von Privatpersonen. Nicht die Daten von Organen und auch nicht die Daten von Unternehmen. Keines von den beiden wäre durch die Datenschutzgrundverordnung erfasst.
Es wäre auch sinnvoll, wenn man sich einmal juristisch anschaut, wann der Punkt erreicht ist, wo Grundrechte so verletzt sind, dass man sie einklagen können mit einer Verweigerung einer Information. Also ich glaube, Markus, du hast das früher angedeutet, und das wäre ein Weg, den wir ja zelebrieren könnten.
Vielleicht sollte man da doch eine Arbeitsgruppe, einen Arbeitskreis gründen, dass wir das weiter diskutieren und nicht nur diskutieren, vielleicht auch was tun. Ich stelle Report ohne Grenzen gerne zur Verfügung als Treffpunkt sozusagen, oder da, wo man sich auch melden kann als Kommunikationsmittelpunkt oder ich weiß nicht, Vermittlungsstelle, sagen wir so. Und wollte fragen, gibt es noch andere Wortmeldungen oder Fragen, weil sich unsere Sendezeit langsam dem Ende zu neigt? Und wenn jemand etwas auf dem Herzen hat?
Ich hatte eine Frage meldet, an den Markus. Wie weit ist da jetzt eigentlich der Stand mit deiner Klage, weil ich meine, du hattest es schon mal bei einem anderen Netzwerktreffen mal kurz angerissen. Wie ist da jetzt der Stand?
Welche Klage? ich glaube, ich habe zwei Verfahren, die halbwegs medienöffentlich wurden. Ich habe einerseits sehr früh, 2015 oder 16, nach dem Eurofighter-Vertrag angefragt, woraufhin ich 3 Runden bei der Erstinstanz gedreht habe, wegen Verfahrensfehlern. Vor einem Dreivierteljahr wurde dann auch wirklich ein Verfahren eingeleitet und die Behörde, also 1,5 Jahre nach Einreichung, um Stellungnahme gebeten. Das ist noch nicht entschieden. Mein Case gegen die Stadt Wien zu Einsparungsvorschlägen war auch 2016, wurde Ende 2019 entschieden, dass ich Informationen zu erhalten habe, woraufhin die Stadt Wien unzureichend Informationen zur Verfügung gestellt hat, also gekürzt und nicht das, was ich gefragt habe, eine Verletzung meines Rechts auf die Informationen, nach der ich gefragt habe, woraufhin ich 6 Monate warten musste, um eine Säumnisbeschwerde einzulegen, weil die Stadt Wien ja argumentiert, sie müssen mir nichts verweigern, weil sie mir alles gegeben hat. Das habe ich vor dem Verwaltungsgericht gewonnen, insofern als das Verwaltungsgericht Informationen nicht einsehen konnte und deswegen geurteilt hat, dass mir die Stadt Wien vollinhaltlich Akteneinsicht in alle Akten, die irgendwie mit diesen Informationen zu tun hatten, die ich angefragt habe, geben muss, woraufhin die Stadt Wien in Revision gegangen ist beim Verwaltungsgerichtshof, weil das Verwaltungsgericht nicht über die Art und Weise der Informationserteilung urteilen könne, laut der Stadt Wien. Das liegt seit Ende Juli, Anfang August beim Höchstgericht und es wurde noch kein Verfahren eingeleitet. Das heißt, es wurde nur der Antrag auf die aufschiebende Wirkung zuerkannt, aber mir noch keine Gelegenheit gegeben, mich inhaltlich zu äußern.
Ich finde das einfach so absurd. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Also auch toll, dass du das so durchhältst und so machst. Also ich wünsche dir ganz viel Kraft und ich auch Finanzen dafür.
Für Warten zahlt man zum Glück kein Geld.
Ja, immerhin.
Ich glaube, meine ganzen Verfahren zeigen ja auch, wie sehr immer noch Informationspolitik nach Gutsherrenart hier betrieben wird. Weil man teilweise, ich habe alle Gemeinden angefragt nach Förderungen und manche haben das nach 2 Tagen vollinhaltlich beantwortet gehabt als Extrafalls. Manche haben Briefe geschickt nach 8 Wochen und die Hälfte hat gar nicht geantwortet. Offensichtliche Verletzungen ihrer Pflichten und teilweise nicht mal auf Bescheidanfragen dann reagiert. Also es ist wirklich sehr abhängig, an wen man gerät und wie engagiert diese Behörden auch sind. Und auch der aktuell vorliegende Entwurf wird genau das wiederbringen, besonders bei der aktiven Veröffentlichungspflicht, weil da laut dem Wortlaut des Gesetzes eigentlich sehr viel, wenn man das richtig interpretiert, zu veröffentlichen ist. Aber es gibt keinerlei gerichtliche Kontrolle, es gibt keinerlei Verfahren, wo man auch durchsetzen könnte, dass auch wirklich vollinhaltlich und korrekt veröffentlicht wird. Das heißt, es wird auch nie Gerichtsurteile geben, macht das eine Gemeinde richtig oder nicht. Und das ist die Krux, wenn die Politik will, dass es ein vage definiertes Recht gibt, eine vage definierte Pflicht, dann wird das genauso enden wie jetzt. 1-2 Gemeinden österreichweit werden sich eine Krone aufsetzen lassen von Organisationen wie uns, die sie für sehr bemüht halten. Und viele Gemeinden werden das Mindeste machen und es wird ihnen kein Schaden zukommen.
Also wenn man das hört, dann hat man eigentlich den Eindruck, Österreich wird noch sehr lange, vielleicht sogar für Generationen in diesem Dornröschenschlaf weiterschlafen, Informationsgesetz hin und her. Was ich sehr gut finde und sehr aufmunternd finde, und ein bisschen mich auch hoffen lässt, dass dieser Dornröschenschlaf nicht allzu lang dauert, ist, dass es ja doch sehr viele Gutachten, negative Gutachten gegeben hat zu diesem neuen sogenannten Informationsfreiheitsgesetz und dass ich doch sehr hoffe, dass darauf eingegangen wird und dass da weiter an einem tatsächlich brauchbaren Gesetz, eines Tages brauchbaren Gesetz gearbeitet wird. Wie gesagt, wenn ein Interesse besteht, einen gemeinsamen Arbeitskreis zu gründen, bitte bei uns melden. Wir vernetzen gerne. Ich glaube, für heute haben wir genug schlucken müssen und erkennen müssen. Es war sehr spannend. Ich habe auch sehr viel gelernt. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Übrigens am 6. Mai haben wir wieder einen Zoom-Talk dann zum Thema Türkei. Passt ja zu Korruption auch ganz gut. Und ich werde da sprechen mit dem Korrespondenten des ORF, Jörg Winter. Es wird hochinteressant werden und ich hoffe, ich sehe Sie dann alle wieder. Vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank für die Beteiligung und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
Danke für die spannenden Diskussionen.
Wiedersehen. Danke, Wiedersehen. Wiederschauen.
Schönen Abend.